Gut, heute ist ein geschichtsträchtiger Tag, denn wir schließen heute ab mit dem ersten Korintherbrief. Über ein Jahr, ich weiß gar nicht genau, wann wir angefangen haben, ist schon so lange her. Genau, wir beenden heute diesen starken Brief. Und wir sind aber gleichzeitig mittendrin in einer neuen Serie. Also das hat so hingepasst, das hat so hingehauen, dass wir das so machen konnten. Und zwar ist das unsere Sommerpredigtserie Motivation. Und ich hoffe echt, dass ihr euch richtig motivieren lasst und volle Kanne dabei seid. Und heute haben wir ein interessantes Thema, Motivation zum Multitasking. Wow. Wenn man den Text so liest, den Text, den wir uns jetzt heute anschauen, das erste Mal springt einem das so ins Gesicht rein. Das sind so viele Dinge. Paulus erzählt, wo er alles noch hin will und dieses und jenes und erzählt von dem noch und grüßt noch den und bringt noch diese Person rein. So viele Dinge. Da kam ich gerade auf diesen Titel. Vielleicht denkst du gerade, Multitasking ist absolut nicht mein Ding. Oder? Ja? Ich zeige euch mal ein Klischeebild. Ja? Stimmt das? Wer ist dafür? Gut, die Hälfte etwa. Für alle, die jetzt die Predigt halt eben jetzt nicht live hören, also wir sehen dort ein Bild. Und zwar zwei Personen, ein Mann, eine Frau, ein Mann, der einen Kochtopf in der Hand hat. Und viele Items daneben, was er alles machen könnte, aber er konzentriert sich auf eine Sache und dort steht Single Focus. Und dann haben wir einen Mann, eine Frau daneben, sie hat ja eigentlich auch nur zwei Arme, aber die hat 10 Arme und hat in jedem dieser Hände irgendwas anderes. Vom Handy bis zum Baby bis alles, ja, alles verpackt. Genau. Nun, tatsächlich glaube ich, dass Frauen von der Schöpfungsordnung her andere Qualitäten haben wie Männer, entgegen Gender. Das muss man einfach nochmal reinbringen. Ja? Gender ist ein großer Blödsinn. Amen. Genau, das muss jetzt mal ins World Wide Web rein. Genau. Ich hoffe, irgendwann auch mal in die Zeitung zu kommen. Aber, Multitasking. Ich zitiere euch mal was, das hat in der Zeit gestanden. Neurobiologisch gibt es gar kein Multitasking. Das Gehirn kann sich nämlich nur auf eine, maximal zwei komplexe Tätigkeiten gleichzeitig konzentrieren. Vielmehr wechselt das Hirn rasant zwischen beiden Tätigkeiten hin und her. Das Ergebnis, man bekommt nur die Hälfte mit. Ja, also es sind nichts gegen Frauen oder so, ja, dass sie so viel Sachen haben und sich gar nicht auf eine Sache richtig konzentrieren. Aber tatsächlich ist das so. Ich musste dann so drüber nachdenken. Ich habe immer gedacht, ich bin auch so ein bisschen Multitasking. Aber wisst ihr was? Ich bin gar nicht Multitasking. Ich bin nur schnell abgelenkt. Extrem. Ich merke das, wenn ich eine Predigt vorbereite. Ich lasse mich schnell ablenken und bin bei einem anderen Ding. Wäre ich Multitasking, könnte ich gleichzeitig Predigt vorbereiten und telefonieren und was weiß ich alles noch machen. Ja, aber das kann ich nicht. Warum dann das Thema heute? Nun, ich will das in anderes Licht rücken. Und wenn ich sage Motivation zum Multitasking, möchte ich ein bisschen aufzeigen, was ich darunter verstehe und vielleicht auch, was die Bibel darunter versteht. Und ich glaube auch, dass wenn wir diese beiden Bilder haben, ist dieses grüne, also dieses Bild mit dem Mann drauf, eigentlich ein Multitasking, wie es richtig ist. Und darauf will ich eingehen und das sehen wir auch eigentlich beim Paulus. Und da hoffe ich, dass der ein oder andere sich da auch motivieren lässt, auch in seinem Glaubensleben das zu praktizieren. Denn ein Problem ist das ja, wenn wir hier sehen, dieser Mann, ja, der diesen Kochtopf da in der Hand hat und hat eigentlich viele andere Items noch zu bewältigen, kann das aber nicht. Meistens ist das ja kein Kochtopf, den der Mann in der Hand hat, ja, sondern ein Handy oder eine Flasche oder so irgendwas. Ja. Aber das Problem ist ja häufig, wir sind so konzentriert auf eine Sache eingestellt, dass wir uns gar nicht mehr auf andere Sachen konzentrieren können. Und ich glaube, hier will Gott uns auch nochmal einen Blick öffnen, wie er sich das vorstellt im Blick auf göttliches Multitasking, will ich mal sagen. Ja, das ist zum Beispiel, da ist mein Job, da ist mein Hobby, da ist meine Familie. Und dann konzentrieren wir uns darauf und haben vielleicht gar nicht so den Blick noch auf andere Dinge. Ich glaube, Gott möchte nicht, dass wir einfach nur Single-Focus sind, in der Weise, dass wir nicht mehr ansprechbar oder korrigierbar oder vielleicht begeistert werden können für Neues, sondern dass wir in dem, wo wir fokussiert sind, gleichzeitig einen Blick haben nach außen. Und das sehen wir uns jetzt gleich mal bei Paulus an. Nämlich, es ist nämlich so, dass Menschen, die eine Beziehung zu Gott haben, die sind sozusagen powered by God, ja, Beziehung zu Gott, die den Heiligen Geist haben, da haben wir auch ausführlich drüber geredet, die Fähigkeit haben, sich auf mehrere Dinge einzustellen. Das ist auch von Gott so gewollt. Ich werde das gleich auch nochmal einfließen lassen. Ihr erinnert euch vielleicht daran, 1. Korinther 12, wo es um die Wirkung des Geistes ging. Da habe ich gesagt, schaut mal, wir leben und dort gibt es ein Potenzial, was Gott uns zur Verfügung steht, wenn wir es brauchen. Wichtig nur, ich bin offen dafür. Das werden wir gleich auch an einigen Beispielen uns anschauen. Aber jetzt werden wir konkret, wir gucken uns den Text an. 1. Korinther Kapitel 12, 16. Da geht es erstmal um Pläne. Und zwar ab Vers 5. Da heißt es: Ich werde aber zu euch kommen, schreibt Paulus, wenn ich Mazedonien durchzogen habe. Denn Mazedonien durchziehe ich nur. Bei euch aber werde ich vielleicht bleiben oder auch überwintern, damit ihr mich geleitet, wohin ich auch reise. Denn ich will euch jetzt nicht im Vorbeigehen sehen, denn ich hoffe, einige Zeit bei euch zu bleiben, wenn der Herr es erlaubt. Ich werde aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben. Denn eine große und wirksame Türe ist mir aufgetan und der Widersacher sind viele. Grundsätzlich, diese Zeilen haben einigen Zoff ausgelöst. Denn Paulus macht hier Pläne und hält sie nicht ein. Also er sagt hier, ich bin in Ephesus, werde dann über Mazedonien nach Korinth kommen und überwintern. Daraus wurde nichts, also kam Plan B. Wo er in 2. Korinther 1 schreibt er das. Erst Korinth, dann Mazedonien, dann Korinth, dann Judäa. Daraus wurde auch nichts. Und daraus wurde dann wahrscheinlich Plan C, Kurzbesuch in Korinth, dann Rückreisen nach Ephesus. Sag mal, ist der so verzettelt? Ist das Multitasking? Ja, Paulus total verzettelt, macht hier Pläne und dann mache ich das und dann mache ich dies, dann mache ich jenes. Nein, ich glaube nicht, dass Paulus ein verwirrter Multitasker war, der leere Versprechungen macht, sondern Paulus hatte tatsächlich wahnsinnig viel am Schirm gehabt. Das heißt aber nicht bei Paulus, dass er das alles machen muss. Schau mal, nochmal dieses Bild. Versteht ihr? Wenn man den Text zuerst liest, dann hat man den Eindruck, es ist wie bei dieser Frau im rechten Bild, 10 Arme und 10 verschiedene Sachen, da mache ich das und vielleicht mache ich das noch und dieses noch, aber das ist ja gar nicht möglich. Aber eigentlich ist Paulus auf der anderen Seite bei diesem Männchen mit der einen Sache, er ist fokussiert und er sagt, schaut mal, auf der Spalte links seht ihr verschiedene Sachen. Okay, dann mache ich das, vielleicht mache ich noch das oder dieses. Und wenn wir genau den Text lesen, dann sehen wir das auch. Ich habe es euch mal unterstrichen hier. Im Vers 5 heißt es, ich werde, wenn ich. Oder Vers 6, ich werde vielleicht. Oder Vers 7, denn ich hoffe, wenn der Herr es erlaubt. Und Vers 8, ich werde, denn. Ja? Multitasking heißt hier also nicht, alles auf einmal zu machen und letztendlich gar nichts richtig zu machen, sondern es heißt, ich mache etwas tatsächlich, habe einen Single-Focus auf eine Sache, habe aber gleichzeitig die Bereitschaft zur Veränderung. Also ich wäge ab, ich prüfe, wenn ich werde vielleicht, ich hoffe, und dann gehe ich los. Ich sage immer ganz gern, go with the flow. Ja? Dann gehe ich mit dem, was dann wirklich Gott mir zeigt. Also nicht Sacharbeitermentalität, nichts gegen Sacharbeiter. Aber wisst ihr, Sacharbeitermentalität kann so aussehen. Versteht ihr? Du hast eine Sache, an der du dran bist und hinten steht dann irgendjemand, der genau guckt, dass du nichts anderes machst. Ich bin ja Pastor. Als Pastor kann einem das auch mal so gehen. Du hockst hinterm Computer und machst dein Daily Business, arbeitest deine Mails ab, bereitest deine Predigten vor, mittlerweile schon über 16 Jahre. Und das ist sicherlich alles wichtig. Aber zu sehen, das ist jetzt nicht einfach diese eine Sache, die ich mache und ich habe keinen Blick mehr auf was anderes. Dann kann es schnell dazu führen, dass ich so bin. Sondern ich bin offen. Ich habe das in den letzten Monaten irgendwie so erlebt, bei mir persönlich irgendwie wieder so ein Durchbruch erlebt, dass Gott mir das so gezeigt hat, Junge, sei offen auch für andere Dinge. Ich bin zum Beispiel jetzt mittlerweile in dem Vorstand von der Evangelischen Allianz. Ich habe immer gesagt, nee, mache ich nicht. Weil ich gesagt habe, das ist nicht mein Ding, ich bin hier, City Chapel. Auch Gott hat mir das aufs Herz gelegt, zu sagen, hey, sei doch mal offen noch für andere Dinge. Das war sicherlich auch dran, die vergangenen Jahre so zu operieren, aber immer gleichzeitig den Blick zu haben, zu sehen, okay, hier ist diese Liste an Möglichkeiten und ich bin einfach offen für Gottes Weg. Wobei ich natürlich auch mal die Sache tue, die dran ist. So bin ich auch zu dieser Geschichte mit dieser Missionsreise gekommen. Dass Gott es deutlich gezeigt hat, zu sagen, okay, jetzt mach mal einen Cut und jetzt geh mal. Auch die Leute, die mit jetzt waren auf den Einsätzen, ja, ich habe mich mit den Leuten unterhalten. Die haben einen Jahresurlaub dafür eingesetzt. Montag geht's wieder los. Dann kriegen sie gesagt, habt euch gut erholt. Wunderbar. Im feuchten Zelt geschlafen, einmal unter Wasser gestanden. Die Kinder, ständig 10 Kinder hingen um mich rum, ja. Aber es war eine andere Art von Erfahrung, die vielleicht auf eine gewisse Art noch erholsamer ist, mehr Perspektive gibt und langfristiger ist. Das schauen wir uns auch gleich nochmal an. Gut, also habe deine Augen, das ist so die erste Message hier in diesem ersten Abschnitt, habe deine Augen nicht nur auf das, was du tun musst, sondern schau dich mal um. Fang wieder an zu träumen. Wir träumen ja alle irgendwo nachts. Und vielleicht sind die Träume, die du nachts hast, irgendwas, was da raus will. Öffne dich wieder neu in deinem Gebetsleben. Vielleicht auch Gott zu sagen, Gott, danke für das, was ich mache. Es geht nicht dabei darum, undankbar zu sein. Es geht auch nicht darum, das ist eine gute Sache und das ist eine schlechte Sache. Sondern du bist da drin, wo du bist. Im Beruf, im Haus, mit der Familie, im Dienst. Aber einfach zu sagen, Gott, ich tue das jetzt fokussiert, aber ich öffne mich einfach für Dinge, die dran sind. Sei es im Beruf, sei es in der Gemeinde, sei es im sozialen Umfeld. Und so kannst du erleben, wie nebensächliche Dinge zur Hammererfahrung werden können. Das sehen wir zum Beispiel beim Paulus hier. Paulus schreibt ja hier, denn Mazedonien durchziehe ich nur. Das hört sich so ein bisschen an, okay, ich meine, das lasse ich auf der Mazedonien halt, ja. Ich meine, was will ich Mazedonien? Mazedonien durchziehe ich nur und dann geht's weiter. Mir ging das auch so ein bisschen. Ich habe gesagt, okay, ich möchte jetzt einfach mal unsere Missionare besuchen. Ich gehe mal nach Serbien, nach Rumänien, das ist gut, das tut denen auch mal gut. Und plötzlich passiert dort was, du denkst, das gibt's doch gar nicht. Das ist ja der Hammer. Bei Paulus war es so. Paulus will an Mazedonien vorbeiziehen und später schreibt er über die Mazedonier, ich lese euch das mal vor, aus 2. Korinther Kapitel 8, Vers 1. Also er kann gar nicht so schnell schreiben, wie er denkt, wahrscheinlich hat man so den Eindruck. Er schreibt, Überschwang ihrer Freude, Reichtum ihrer Freigebigkeit. Sie baten uns um die Beteiligung am Dienst. Sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und dann uns. Das schreibt er 5 Verse, so richtig voll überschwänglich. Er hat überhaupt nicht damit gerechnet. Mazedonien, okay, da gehe ich mal dran vorbei. Merkt ihr? Er war halt eben nicht der Typ, der einfach mit dem Kopf durch die Wand, Mazedonien, hallo Mazedonier, grüße euch, der Herr segne euch und weiter, sondern er hat sich tatsächlich hier auch stören lassen und er macht in Mazedonien die Hammererfahrung. Und ich glaube, Gott hat viele so Mazedonien-Erfahrungen in unserem Leben. Wir meinen vielleicht, ist nicht wichtig, ich habe was Wichtigeres zu tun. Und das ist so der Punkt, ja, wo ich ein bisschen drauf hinaus will, lass uns offen sein. Für solche Mazedonien-Erfahrungen. Das meine ich mit Multitasking. Du bist single-focused auf eine Sache und dass du einfach sagen kannst, okay, könnte vielleicht da irgendwas für mich dabei sein. Leben mit Jesus wird nie langweilig. Du hast oft die Qual der Wahl, ja. Das werden wir auch gleich sehen bei dem Stephanas, von dem er gleich noch schreibt. Oder hier, Vers 7 heißt es, denn ich will euch jetzt nicht im Vorbeigehen sehen, Korinther, denn ich hoffe, einige Zeit bei euch zu bleiben, wenn der Herr es erlaubt. Er will unbedingt bei den Korinthern sein. Das ist ja so eine tolle Gemeinde, die haben ihn ja so lieb, oder? Nein. Aber Paulus ist sich bewusst, selbst so eine verrückte Korinther-Gemeinde kann zur Highlight-Erfahrung werden, wenn ich auf der Spur Gottes bin. Oder dann schreibt er in Vers 8, ich werde aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben. Denn eine große und wirksame Tür ist mir geöffnet und der Widersacher sind viele. Und du fragst dich, Moment, das passt doch irgendwie nicht. Große, wirksame Tür und Widersacher sind viele. Wisst ihr, ich glaube, wenn wir offen sind für Gottes Wege, vielleicht gerade jetzt so, wenn es nach diesem Sommer so in den Herbst reingeht und oftmals so auch vielleicht neue Dinge da aufkommen, dass du einfach erleben kannst, selbst ein Ort, wo viele Widersacher um dich rum sind, kann ein Ort werden zu einer großen offenen Türe. Weil wir machen da manchmal zu. Wir denken, boah, da muss ich jetzt mit dem Kopf durch. Dass du einfach sagst, Gott, jetzt bin ich mal gespannt, was du tust. Und ich bin offen, dass du mich versorgst, wir haben eben gehört, mit deiner Liebe, mit deiner Kraft. Und hier möchte ich den Unterschied machen. Das ist so diese Motivation zum Multitasking. Ja? Ich habe euch hier mal ein Bild noch mitgebracht von Obrescus. Das war genau vor einer Woche, da hatten wir eine Hochzeit, eine Roma-Hochzeit. Ihr seht diese Dame im roten Kleid, dahinter ihr Bräutigam. Obrescus haben echt eine schwere Zeit hinter sich. Die ersten Jahre waren nicht einfach. Und auch die Arbeit mit den Romas ist wirklich nicht einfach. Du investierst und die Leute sind plötzlich wieder weg. Diese Familie da mit zwei Kindern, die haben jetzt geheiratet. Da hat Gott so viele Wunder getan in ihrem Leben. Das ist so klasse. Ihr seht da hinter der Damaris den Vater. Ist übrigens alles eine Familie. Der Tisch geht noch viel weiter da hinten raus. Ungefähr über 20 Leute. Das ist der Vater. Der Vater hat bis vor ein paar Jahren auf der Straße gesessen, hat gebettelt, hat getrunken. Ohne Ende. Keine Hoffnung mehr. Und er kam zum Gottesdienst, er hat sich bekehrt, sie haben für ihn gebetet, sie haben Zeit investiert und die ganze Familie lebt mit Jesus. Und das ist, ja, Widerstände auf der anderen Seite zu erleben. Wow. Und dann sitzt du da am Tisch und kannst richtig reinhauen, ja, kannst das Essen richtig genießen, die 3-4 Gänge da. Genau. Und das geschieht in unserem Leben, da wo wir uns einlassen auf Gott. Das gilt im Blick auf Pläne, das gilt aber auch im Blick auf Charaktere. Wir sind ja alles unterschiedliche Charaktere hier. Und ich möchte euch einfach kurz mal 4 Charaktere hier vorstellen, die Paulus am Ende nennt. Und dass dieses gleiche Prinzip, dieses Multitasking-Prinzip, diese Motivation dazu, dafür zutrifft. Eigentlich beginnt der Text in Vers 10 mit Timotheus, den heben wir uns aber zum Schluss auf. Das ist eigentlich in meinen Augen der eindrücklichste. Also Vers 12 heißt es. Was aber den Bruder Apollos betrifft, so habe ich ihm vielfach zugeredet, dass er mit den Brüdern zu euch komme. Und er war durchaus nicht willens, jetzt zu kommen. Doch wird er kommen, sobald er Gelegenheit findet. Wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft und stark. Alles bei euch geschehe in der Liebe. Da haben wir es wieder. Apollos, schon krass, oder? Apollos war ein starker Charakter, deswegen habe ich es auch geschrieben. Wenn du ein Apollos-Typ bist, du bist fokussiert, du hast einen starken Willen, du hast dein Programm. Paulus sagt Apollos, bitte geh nach Korinth. Apollos sagt, hab keinen Bock. Nö, mache ich nicht. So hört sich das wenigstens hier an, ja. Ich meine, ich hätte auch keine Lust, zu den Korinthern zu gehen. Aber Apollos sagt tatsächlich nein. Ich gehe nicht. Ja, er war echt fokussiert. Er hatte sein Programm gehabt. Er war ein starker Nachfolger Jesu, ein starker Christ, ein starker Mann. Vielleicht schreibt Paulus deshalb auch diese Verse direkt hier im Anschluss. Wacht, steht im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Vielleicht so wie so ein Apollos. Alles aber geschehe in Liebe. Apollos hatte Visionen, Apollos hatte Pläne gehabt. Und er sagt Paulus, das ist jetzt nicht dran. Ich finde das einen ganz wichtigen Punkt in dieser Predigt über Multitasking. Multitasking heißt nicht, okay, ich muss jetzt alles machen. Ich bin jetzt an der Arbeit dran und da kommt irgendwas quer und jetzt muss ich das andere wieder fallen lassen und verzettel mich total. Nein, Apollos war single-focused, ja, an seiner Sache dran, aber gleichzeitig, und das ist das Aber, das ist das Aber in der Geschichte. Gleichzeitig war er offen für Gottes Pläne, wenn sie dran sind. Denn schaut mal hier im Vers 12, im letzten Teil, heißt es, sobald er Gelegenheit findet, wird er kommen. Er sagt, nein, Paulus, es ist jetzt nicht dran. Weil ich habe hier ein Programm, ich habe hier etwas von Gott und das ist richtig. Also er kann Nein sagen können, ist auch ganz, ganz wichtig für uns, ja? Okay? Wir dürfen Nein sagen. Aber gleichzeitig sagt er, wenn die Gelegenheit da ist, Gelegenheit hört sich ein bisschen schwach an, das heißt so ein bisschen, oh, wenn ich dann vielleicht irgendwann mal Lust habe. Gelegenheit heißt, hier steht das griechische Wort eukaireo, das heißt gute Zeit. Gelegenheit heißt, wenn die Zeit da ist. Apollos sagt, okay, wenn die Zeit da ist, mache ich das. Wenn Gott es will und ich bin da total offen für. Und das ist wieder etwas, was für uns alle, besonders für die von uns, die so richtig konzentriert, fokussiert im Beruf dastehen und die Sache machen und wirklich auch ihr 10-Jahres-Programm haben, eine Vision bis zum Grab, bis in die Ewigkeit, alles schon vorprogrammiert. Ist es wichtig zu sehen, ja, ich mache das, aber wenn dieser Zeitpunkt kommt, wo Gott was anderes vorhat, mache ich das. Das ist eine Frage, die wir uns alle stellen müssen. Bin ich bereit, dass Gott mir sagen könnte, zum Beispiel, Roland, Zeit City Chapel ist abgelaufen, ich habe einen neuen Plan für dich. Bin ich bereit dazu? Never. Oder? Oder bist du bereit dazu? Das muss ja gar nicht sein, aber einfach zu sehen, Gott hat einen guten Plan. In Römer 12, Vers 2 heißt es, der Wille Gottes ist das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das gefällt mir hier beim Apollos. Ein starker Mann, ein fokussierter Mann, aber gleichzeitig, dass er sagt, okay, wenn der Zeitpunkt da ist, mache ich das. Wir haben hier einen zweiten Fall, das ist der Stephanas-Typ. Ich habe ihn mal willig genannt. Da heißt es im Vers 15, ich ermahne euch aber, Brüder, natürlich auch wieder Schwestern, ja, ich habe ja gesagt, das ist so die allgemeine Ansprache so gewesen, ihr kennt das Haus des Stephanas, dass er der Erstling von Achaia ist und dass sie sich in den Dienst für die Heiligen gestellt haben, dass auch ihr euch solchen unterordnet und jeden, der mitwirkt und sich abmüht. Ich freue mich über die Ankunft des Stephanas und Fortunatus und Archikus. Denn diese haben eure Abwesenheit ersetzt. Denn sie haben meinen und euren Geist erquickt. Erkennt nun solche an. Einer der ersten Gemeindeglieder in Korinth war Stephanas. Der hat sich bekehrt bei Paulus. Paulus hat ihn übrigens auch selbst getauft. Und das ganze Haus war mit ihm. Das heißt, die ganze Familie hat an einem Strang gezogen. Und hier heißt es, er hat sich in den Dienst für die Heiligen gestellt. Er war willig. Das ist richtig cool. Das macht total Spaß, in einer Gemeinde zu sein, wo Menschen sind, die einfach ready sind, die bereit sind. Auch hier wieder, das ist jetzt nicht das Kontrastprogramm zum Apollos. Beim Apollos haben wir gesagt, es ist wichtig, Nein zu sagen. Es ist wichtig, sich halt eben nicht von allem stören zu lassen, aber gleichzeitig ist es auch wichtig, dass wir diesen Stephanas-Effekt haben. Stephanas war einfach willig, war offen, ich sag mal, offen für Störungen. Und das hat ihn zu einem Menschen gemacht, der gebraucht werden konnte von Gott in einer besonderen Art und Weise. Ich habe hier ein Zitat, das lese ich euch mal vor, von John Corson. Das ist ein Pastor, den ich sehr gut kenne, in der Calvary Chapel, auch in Kalifornien. Er sagt Folgendes: Wenn eine unerwartete Unterbrechung an einem Tag kommt, wo ich meinen Zeitplan in Stein gemeißelt habe, empfinde ich das als was? Störung. Nervt gewaltig, oder? Oder Belästigung. Jetzt sagt er weiter: Wenn ich aber erwarte, unterbrochen zu werden von einer Person oder einer Situation, gehe ich mit einem Lächeln durch den Tag. Der Schlüssel ist, und das ist ein interessanter Schlüssel: Erwarte, belästigt zu werden, und du wirst nie belästigt werden. Ja? Erwarte, belästigt zu werden, und du wirst nie belästigt werden. Boah, Roland, da redet jemand zu dir, ja? Ich musste so denken: Wow, das ist stark. Ja, ich kann jetzt nicht unterbrochen werden, weil ich mich halt so schnell ablenken lasse. Aber ja, wie gesagt, hier wieder als Gegenüber vom Apollos, das ist gut, aber gleichzeitig erwarte es. Es belästigt, hört sich ein bisschen krass an, aber trotzdem, manchmal empfinden wir das als Belästigung, aber da ist vielleicht Gott drin. Es ist eine göttliche Belästigung. Gott redet da in mein Leben rein und will mir was zeigen. Stephanas war so ein Typ. Er war ready, er war bereit. Und ich glaube, wenn wir als Gemeinde, einzeln bei mir angefangen, wir alle bereit sind, uns stören zu lassen in unserer Ruhe. Vielleicht ist auch nach dem Gottesdienst, vielleicht denkst du, okay, jetzt muss ich noch nach dem Freddy gehen, nachher noch nach der Sarah, nachher noch dahin und dann gehe ich zum Essen. Aber vielleicht hat Gott ein anderes Programm für dich. Dass du rausgehst und du hörst plötzlich das Stören des Heiligen Geistes, siehst du die Person, die da steht, geh doch einfach mal zu ihm hin. Und vielleicht ist das ein Divine Appointment, eine göttliche Verabredung. Ja, das ist so ein kleines Ding, aber es kann auch sein, das wird über die Woche gehen, jemand zu besuchen oder jemand ruft dich an und denkt, oh, das darf doch nicht wahr sein. Ja, auch da, du darfst auch dann sagen beim Apollos, jetzt ist gerade der Zeitpunkt nicht da. Verstehst du? Abwägen. Multitasking. Das bedeutet für mich Multitasking. Einfach zu sagen, okay, Gott, was hast du hier vor? Und wir schauen uns gerade noch eine dritte Person an. Beziehungsweise Personen, ein Pärchen, Aquila und Prisca. Ich habe sie mal hier und jetzt genannt. In Vers 19 heißt es: Es grüßen euch die Gemeinden Asiens. Es grüßen euch vielmals im Herrn Aquila und Prisca, samt der Gemeinde in ihrem Haus. Habt ihr schon mal gehört, den Namen, oder? Das war ein Ehepaar, die hatten alles verloren, nur weil der blöde Kaiser die Juden nicht leiden konnte und sie vertrieben hatte. Mussten sie nach Korinth kommen, sie kamen von Rom. Alles ist im Grunde genommen Flüchtlinge. Nun waren sie in Korinth und sauer auf Gott. Oder? Hätten sie Grund gehabt. Gott, warum hast du das zugelassen? Unser schönes Häuschen, unser Job, alles weg. Nein, sie waren in Korinth, haben auch diese Offenheit für das, was Gott sagt. Und sie sagen, okay, Gott, du hast uns jetzt hier hingestellt. Was kommt jetzt? Und dann kommt Paulus zu ihnen. Wir können diese Geschichten alle nachlesen, Apostelgeschichte 18. Paulus kommt zu ihnen und sie werden die Pioniere für den Gemeindebau in Korinth. Lebenslange Freunde. Stell dir vor, die hätten die Türe zugerammelt und Paulus hätte geklopft. Was ist das für ein Typ? Komm, Mann, mach dich vom Acker hier. Wir haben genug mit uns selbst zu tun. Sie sind offen, sie sagen, okay, jetzt sind wir hier in Korinth. Keine Ahnung, was wir in dieser Stadt sollen. Gott, was hast du vor? Und sie haben diese Sensibilität, auch wieder ähnlich wie in Stephanas. Und sie sagen, jetzt wollen wir uns hier gebrauchen lassen. Sie machen das sozusagen zu ihrer Heimat, die Fremde zu ihrer Heimat. Die Frage hier vielleicht, fühlst du dich vielleicht auch fremd hier in Stuttgart? Vielleicht als Ehefrau, weil dein Mann einen Job bekommen hat bei Bosch, musst du halt eben auch mitziehen und du sitzt jetzt hier und kommst nicht zurecht mit der Kultur, kannst dich nicht richtig anfreunden mit den Menschen. Fühlst dich einfach nicht mehr zu Hause. Welcome in the family. Das sind viele von uns, die sind aus verschiedenen Gegenden. Wer ist hier zugewandert? Kann ich mal hier fragen. Oh, 65%. Und es ist natürlich nicht so einfach. Ja, wir haben uns auch schon mal gefragt, okay, wo würden wir eigentlich mal gerne beerdigt werden? Keine Ahnung. Wir hoffen, der Herr kommt vorher und wir werden entrückt. Ja. Aber der Punkt ist der, mach das, wo du hier bist, zu deiner Heimat. Das ist der Platz, wo Gott dich hingestellt hat. Und dann passiert was. Das ging mir und Sarah auch ähnlich. Wir sind nicht vom Kaiser hierher geschickt worden, auch nicht vom Dr. Zetscher hierher beordert worden, sondern wir haben einfach gesagt, okay, Gott, was hast du vor? Und so geht's dir auch. Und wir sind gemeinsam hier hingestellt als Familie. Und ich finde es toll, wir haben viele Einheimische hier und wir haben viele Neigeschmeckte hier. Und wir vertragen uns, oder? Wir haben sogar als Pastoren sind wir aus unterschiedlichen Kulturen hier vertreten. Ja, das merkt man schon beim Essen. Oder? Auf alle Fälle, sei da, wo du bist. Das ist auch wieder so eine Art Multitasking. Nicht irgendwo in deiner kleinen Welt einfach zu sagen, okay, ich bin hier in einem völlig neuen Kontext, vielleicht auch in einer völlig neuen Gemeinde und auch hier wieder Motivation zum Multitasking, offen für das, was du Gott vorhast. Und da bin ich bei der letzten Gruppe, bei dem letzten Typ. Und das ist der Timotheus. Und ich habe auch den Eindruck, dass das der Typ ist, wo sicherlich die meisten sich mit oder viele mit identifizieren können. Da heißt es im Vers 10, wenn aber Timotheus kommt, so seht zu, dass er ohne Furcht bei euch sei. Denn er arbeitet am Werk des Herrn, wie auch ich. Es verachte ihn nun niemand, geleitet ihn aber in Frieden, dass er zu mir komme. Denn ich erwarte ihn mit den Brüdern. Timotheus war ein Hammer-Mitarbeiter gewesen. Für Paulus und sicherlich für jeden von uns wäre das ein richtig starker Typ gewesen. Wenngleich, er war ein sehr sensibler Mensch. Als Paulus ihm die Briefe schreibt, da kriegen wir einiges mit. Er schreibt da im 1. Timotheus 5, dass ihm häufig unwohl war. Also ihm ist offensichtlich sind die Dinge auf den Magen geschlagen. Kennt vielleicht auch der ein oder andere hier. Oder Paulus schreibt ihm und von den Tränen, die er vergossen hat. Dann bekommen wir Timotheus im zweiten Brief vorgestellt, im ersten Kapitel. Er war ehrlich, er ist total bewahrt aufgewachsen, in einem christlichen Umfeld aufgewachsen. Und dieser Timotheus kommt nach Korinth, ja, zu den Bauern da. Und deshalb schreibt Paulus hier den Pappenheimer in Korinth im Vers 10, Leute, guckt, dass er ohne Angst bei euch ist. Ja, Vers 11, es verachte ihn nun niemand, geleitet ihn aber in Frieden. Und ich finde das so stark, Timotheus hätte allen Grund gehabt, von seiner Neigung, von seinem Charakter her, sich zurückzuziehen in sicheres Terrain. Einfach zurückzuziehen, hier, ich mache meinen Job. Oder Paulus hätte gesagt, oh, Timotheus, nee, den kann ich nicht nach Korinth schicken, unmöglich. Aber Timotheus ist offen und Paulus erkennt das und schickt genau ihn nach Korinth. Und Timotheus wird der Gemeinde dermaßen zum Segen. Genau weil Timotheus so war, wie er war. Im 1. Korinther 4, Vers 17 haben wir gesehen, da schreibt Paulus zum Beispiel, Timotheus, mein geliebtes und treues Kind im Herrn, der wird euch erinnern an meine Wege in Christus. Er stand extrem nah an Paulus. Paulus brauchte ihn auch. Paulus brauchte diesen sensiblen Typ neben sich als Ergänzung. Das war extrem wichtig für Paulus. Paulus war jetzt nicht ein Hautdegen oder so, aber er brauchte ein Gegenüber. Das ist ja in vielen unserer Ehen auch so. Das ist bewusst von Gott gewählt. Ja, und das kracht dann auch ab und zu mal. Das ist alles Absicht, damit wir uns da ein bisschen lernen, miteinander umzugehen und auch zu erkennen, wo meine Stärken sind, wo meine Schwächen sind. Okay, er wurde zum großen Segen nicht nur für Korinth, für Paulus, sondern auch für Korinth. Das heißt hier, er wird euch erinnern an meine Wege in Christus. Paulus wusste das. Dieser Typ, Timotheus, tut den Korinthern extrem gut. Und ich kann mich auch darauf verlassen, weil Timotheus, obwohl er so ein sensibler Mensch war, wusste Paulus, der gleiche Heilige Geist, der in mir drin ist, ist auch im Timotheus. Und dieser gleiche Heilige Geist wird ihm das geben. Er wird ihm die Ermutigung geben. Er wird ihm eben die Weisheit geben. Er wird ihm die Ausdauer geben, die er braucht. Und somit ist das wichtig, dass wir uns gegenseitig auch unterstützen. Vielleicht auch wäre das eine gute Möglichkeit für einen Ehevortrag. Dass du einfach sagst, Mensch, wenn du dein Ding drehst, sei einfach offen. Sei offen für das, was vielleicht der Partner mit reinbringt. Das ist nicht falsch, sondern hier kommt etwas anderes rein. Das ergänzt sich. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Sarah regt sich immer auf, wenn ich sage, ohne sie gäbe es keine City Chapel. Ich sage immer, doch, das stimmt. Weil ey, wenn ihr mich kennengelernt hättet, wie ich drauf war vor 20 Jahren, ja, da musste vieles korrigiert werden. Und ich kann mir vorstellen, auch ein Timotheus musste einem Paulus ab und zu mal sagen, du Paulus, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu krass gewesen. Komm, lass uns nochmal zusammensitzen, lass uns nochmal beten. Das ist gut. Schaut mal hier. Wenn du ein Timotheus-Typ bist, dann darf ich dich auch ermutigen, dieses Multitasking zu haben, diese Offenheit zu haben. Gott wird dich nicht überfahren. Ja? Es heißt hier, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit. Und ich glaube, für sensible Typen ist dieses nicht nur das Wort Multitasking ein No-Go, sondern auch das, ja. Ja, wie? Jetzt muss ich hier noch für offen sein und da noch gelegener und ungelegener Zeit, immer was Neues und so weiter. Vielleicht bist du so ein beständiger Typ. Und dann wirkt das für dich erstmal richtig schräg. Aber eigentlich heißt es hier nur, weißt du, Gott hat dich so geschaffen, wie du bist. Und Gott wird dich da gebrauchen. Du bist einfach bereit und du musst keine Angst haben, dass Gott dich da überfordert. Dass er irgendwas tut, was nicht dahin passt. Ich habe den Eindruck, dass sensible Menschen heute in christlichen Kreisen häufig untergebuttert werden. Dabei sind sie es genau, die oft ein genaues Bild auf die Situation haben. Gott hat dich so geschaffen, wie du bist. Und Gott möchte, dass du mit deiner Art so dich investieren kannst und offen bist für Gottes Werke, Wege. Und ich muss mich da echt bei euch entschuldigen, vielleicht auch, je nachdem, im Namen von uns in der Gemeindeleitung. Ja. Einmal hat mal jemand gesagt, die meisten Älteste bei euch, die sind so aus der Kategorie Landwirtschaft. Ich bin immer noch am Überlegen, was das heißt. Hat sich ja auch alles verändert. Wir haben ja jetzt, das war schon vor ein paar Jahren, ja. Aber einige sind ja noch dabei. Ja, aber wisst ihr, da ist es mir echt auch wichtig, an der Stelle zu sagen, hey, wir wollen gemeinsam unterwegs sein und jeder ist hier wichtig. Hier sind Leute wichtig, so Apollos-Typen, ja, durch, aber die auch offen sind. Stephanas-Typen, die willig sind. Timotheus-Typen, die halt eben wirklich dann auch manchmal bei der einen oder anderen Sache Bauchschmerzen bekommen. Und dann auch vielleicht eher ruhigere Typen sind und die extrem wichtig sind, das gesamte Bild haben und zu sagen, hallo, hör mal, wir müssen hier schauen. Vielleicht auch hochsensible Menschen, die diese feinen Antennen haben, die erkennen, wow, hier ist irgendwas, hier läuft irgendwas aus dem Ruder. Merkt ihr, da ist eine ganze Gemeinde, ist so eine Art Multitasking. Dass wir uns öffnen, dass wir hören, was ist dran, was will Gott in unserem Leben. Schau mal, was Gott dir mitgibt. Mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Das ist das Entscheidende. Weißt du, du musst ja nichts leisten. Auch wenn du so eine Predigt hörst. Der Timotheus konnte volle Kanne entspannen, weil er wusste, es ist Gnade, es ist ein Geschenk, das Leben mit Jesus. Und jetzt kann ich in diesem Leben, darf ich einfach mich vorwärts bewegen. Ich habe vorhin gesagt, go with the flow. Ich darf hören, was Gott tut. Ich muss mich jetzt aber auch nicht ängstlich abigeln und zu sagen, kann ich nicht, nein, mache ich nicht, ich gehe hier meinen Weg. Sondern gerade wenn du so ein Typ bist, öffne dich für Gottes Wege. Vielleicht hat Gott hier einen ganz neuen Weg. Ich denke auch gerade innerhalb der Leiterschaft, Leiter oder Älteste oder Diakone, das sind nicht nur Leute, die mit dem Kopf durch die Wand gehen, sondern wir brauchen das auch. Wir brauchen uns, dass wir uns gegenseitig stärken. Timotheus war ein Leiter, obwohl er ein sehr sensibler Mensch war. Wir müssen uns gegenseitig stützen, gegenseitig helfen. Ich denke so an diesen sogenannten fünffältigen Dienst. Das sind nicht nur Apostel und Evangelisten und Propheten, das sind auch Hirten und Lehrer. Das ist alles vertreten. Denn Gott hat uns, heißt es im 2. Timotheus 1, Vers 7, nicht ein Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern ein Geist der Kraft und der Liebe und der Zucht oder der Besonnenheit. Das darf ich wissen. Und das betrifft vielleicht wieder alle von uns. Wenn wir dieses Thema uns anschauen, dass wir einfach sagen, Gott hat uns einen Geist gegeben der Kraft. Gott hat uns einen Geist gegeben, der ist das ganze Potenzial, der hat das ganze Potenzial. Ich habe vorhin gesagt, wir haben im Grunde genommen in uns dieses Multitasking, dieses Potenzial von Gott. Und Gott möchte uns beschenken. Gott möchte uns mit dem beschenken, was er uns gegeben hat. Und deshalb lasst uns das einfach hier, wie es heißt im 2. Timotheus 2, Vers 15, strebt danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen. Das ist, würde ich mal sagen, so der Schluss von dem Ganzen. Der Schluss auch hier vom Korinther. Das ist die Lektion, die ich daraus mitnehme. Strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen. Und merkt ihr, das ist nicht einfach, okay, ich stehe zur Verfügung, sondern es ist ein Streben, es ist ein Prozess. Und da arbeite ich auch immer wieder neu dran. Ich möchte Gott zur Verfügung stehen. Ich möchte in dem treu sein, wo Gott mich reingestellt hat, mit meiner Familie, mit meinem Dienst, mit meiner Arbeit, mit meiner Aufgabe. Aber trotzdem sage ich Gott, ich stehe dir zur Verfügung, weil du hast einen guten Plan, du meinst es gut. Ich darf stark sein in der Gnade, ich muss in nichts anderem stark sein, wie wir das sehen. Weil er hat mir keinen Geist der Angst gegeben, sondern Kraft, Liebe, Besonnenheit, Zucht. Strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, sondern der das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet. Lass uns aufstehen und beten. Jesus, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen siehst, der jetzt hier heute Morgen ist. Wir sind völlig unterschiedliche Charaktere. Da gibt es willensstarke Leute, Choleriker, Sanguiniker, da gibt es ja die verschiedenen Typengruppen, Melancholiker, da gibt es beständige Menschen, da gibt es Leute, die werbeln immer in der Gegend rum. Aber alles in allem möchte ich das darüber stellen. Paulus hat hier uns das eigentlich nochmal am Ende vom Korintherbrief deutlich gezeigt. Wir wollen in alledem, was wir tun, du weißt, wo wir alle unterwegs sind, wir sind alle hier irgendwie eingebunden in einer Agenda, in einem Lebensrhythmus, in einem Lebensstil. Und wir kommen jetzt zu dir und möchten diese ganze Zeit, auch unseren Charakter, neu auch vor dich hinlegen, vors Kreuz legen und dir erlauben, dass du das wieder neu inspirierst. Herr, ich bitte dich um Vergebung, wo ich in manchen Dingen einfach festgefahren bin. Und es hat nichts darum zu tun, dass ich jetzt einfach wieder was Neues gern machen möchte, sondern wo ich einfach innerlich festgefahren bin. Single-focused in dem Sinn, dass ich einfach fast schon verspannt bin. Und ich hab den Eindruck, hier sind einige, das sage ich jetzt einfach mal so, ich glaube, hier sind einige, die körperliche Verspannungen haben. Und frag dich mal, ob diese Verspannung, die da ist, wo du vielleicht schon bei allen möglichen Ärzten warst und bei allen möglichen Therapeuten, frag dich mal, ob diese Verspannung vielleicht aus einer Starrheit herauskommt, dass du Single-Focus bist auf das Ding, was in deinem Leben ist oder auf die drei Baustellen und du dich so verspannt hast, ich denke gerade an dieses Bild mit diesem Typ, der in Ketten saß, und du einfach nicht rauskommst. Und Gott möchte dir vielleicht jetzt heute Morgen ganz neu sagen, komm zu mir. Er sagt, kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben, ich will euch erquicken, ich will euch erlösen. Das ist so eine Freiheit, in diese Freiheit der Gotteskinder zu leben. Und dieses ganze Bild zu sehen. Wieder, Gott möchte dich vielleicht einladen, wieder neu, ja, man sagt das ja häufig, zu träumen. Aber mit diesem Träumen meine ich, die Augen zu erheben und zu sagen, Gott, hier bin ich auf dieser Erde und da bist du, der große Gott. Und ich stelle mich dir wieder neu zur Verfügung. Und ich muss nichts leisten, ich muss jetzt nicht irgendwas da vor dem Knie zerbrechen, sondern ich darf einfach in deiner Gnade ruhen und offen sein für deine Wege. Und wenn du nie ein Leben mit Jesus geführt hast, ey, dann hoffe ich, das hat dich so jetzt herausgefordert oder ja, einfach diesen Weg mal einzuschlagen. Jesus ist gekommen, um uns zu erlösen von uns selbst, von dieser Verkrampftheit. Du darfst zu Jesus kommen, er hat deine Sünde, deine Schuld ans Kreuz genommen und er möchte dich erlösen. Er möchte auch deinen Charakter erlösen. Er will nicht einen anderen Charakter aus dir machen, sondern er möchte die Dinge, die er in dich hineingelegt hat, zum Wachstum bringen und die Dinge, die dich runterziehen, wegnehmen. Und so segne du uns, Jesus. Geh du bitte mit uns. Lass uns gemeinsam jetzt nochmal Gott antworten in der Anbetung, indem wir Gott anbeten, indem wir seinen Namen erheben. Und ich möchte euch ermutigen, wir machen es wieder so, dass ein paar Beter hier vorne stehen in der ersten Reihe. Wenn du merkst, da hat Gott irgendwas zu mir gesagt, dann lass für dich beten, lass dich segnen. Vielleicht bist du ein Timotheus, ein Stephanus, ein Apollos oder was auch immer. Lass dich segnen und öffne dich für Gottes Wege. Vielleicht steht das wie so ein Riesenberg vor dir. Gott will dir, will uns ganz neu begegnen. Wir wollen jetzt Gott anbeten und bitte kommt nach vorne. Lasst für euch beten, lasst euch segnen.